Hallöchen, klopp, klopp. Ich grüße euch, Abdelkarim hier. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 euer Lieblingspodcast. Und auch am Start natürlich wie immer Lutz Birkner. Winke, winke nach drüben.
Hallo, lieber Abdel, ich grüße dich. Mein Gott, die Stimme.
Ja, sehr schön. Ja, hey.
Die Stimme ist sehr euphorisch heute. Wohlklang.
Ich kann dir sagen, warum, wenn das überhaupt stimmt. Ich musste leider Gottes gerade zum Hauptbahnhof rasen und mir Kopfhörer kaufen.
Ja.
Weil ich meine im Hotel vergessen habe. Ich laufe nie mit Kopfhörern aus dem Haus, weil ich im Zug Gespräche mitkriegen möchte. Ja, ich bin schuldig. Aber einmal musste ich die mitnehmen und siehe da, im Hotel vergessen und gerade Laptop angemacht. Ich so, Mist, du brauchst die Kopfhörer, bevor Lutz wieder ausrastet.
Bin ich einmal ausgerastet. Ich habe da mittlerweile so viel Verständnis für dein Weltbild entwickelt in diesem Jahr. Da werden mir solche Kopf. Nee, ich freue mich einfach, dass du jetzt. Die Lunge wurde freigespült, vermutlich, weil du mal gerannt bist. Und jetzt hast du.
Die Lunge, die Augen, die Ohren, alles.
Ja, du bist eine stattliche Erscheinung mit einer guten Stimme. Adel Karim.
Ja, sehr schön. Wie geht's dir? Du siehst auch fit aus. Was hast du die letzten Tage so getrieben, außer mich vermisst?
Ja, viel vermisst. Ich habe dich den ganzen Morgen schon vermisst, weil Kopfhörer kaufen ist ja sogar in Klebe gar kein Problem. Ja. Da bin ich ja schon fast überrascht.
Ich habe mich auch gewundert hier. 34 Anrufe in Abwesenheit von Lutz.
Nicht einer.
Ja, ja.
Ich weiß ja jetzt mittlerweile, wie es ist. Da wird dann einfach später nochmal nachgesessen.
Jetzt kommt alles raus.
Ach, schade. Jetzt kommt alles raus. Ja, herzlich willkommen auch von mir nochmal zu unserer Multikulti-Männergruppe.
So, Boomer und Albumi.
Ja. Es weihnachtet sehr, oder?
In Kleve auf jeden Fall
anscheinend. Bei dir auch schon richtig in Kleve komplett. Und ich habe mich jetzt auch einfach entschieden, wie der Dezember verbracht wird.
Oh.
Es gibt ja manchmal Geschichten, die einen inspirieren, wo man sich denkt, das wird jetzt nicht einfach nur umsonst passiert sein, da kann ich auch was für mich rausziehen. Und genau so war es jetzt am Wochenende. Du wirst mitgekriegt haben, der höchstgelegenste Pub in England, in Yorkshire, 300 ja. Meter Höhe, der war eingeschneit. Da gab's über einen Freitag sollte da einfach ein Konzert von der Oasis Coverband stattfinden. No Aces.
Aber die heißen echt so.
Der Name, No Aces.
Oh Mann.
Und 60 Engländer, Frauen und Männer, sind in diesen Pub gefahren zu dieser Coverband und wollten da dieses Konzert erleben und sind von einem Schneesturm überrascht worden und waren komplett eingeschneit. Und dann einfach 3 Tage in diesem Pub gefangen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und sind lustigerweise jetzt in England natürlich Nationalhelden, weil jeder neidisch ist. Jeder wird sich, glaube ich, einen Fuß abschießen, um das mal erleben zu dürfen.
Ist ja.
Ja. Nee, und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich wirklich schön, weil es so ein bisschen eine Weihnachtsgeschichte ist. Man hockt zusammen mehr oder minder gezwungen über so lange Zeit. Die haben sich eine gute Zeit gemacht, haben Karaoke gemacht, Pubspiele. Bier gab es erst ab 3. Was ja auch für Engländer sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise ist ab 7 Uhr ganz normal bei denen. Kannst du mal bei einer EM gucken oder bei einer WM. Nee, und die hatten keine Panik. Und übrigens, die Band hat sich danach Snow Aces.
Das ist ja wirklich, also, was ist denn hier los?
Diese Engländer.
Eine Hommage an Phipps Asmussen nebenbei noch gestartet.
Sind auf jeden Fall jetzt wirklich Kult. Und ich habe mir gedacht, genauso mache ich das jetzt auch im Dezember. Ich werde jetzt gucken, ob ich irgendwo im Internet Kunstschnee bestellen kann.
Mhm.
Günstig, 3 Tonnen. Und die kippe ich dann einfach hier vor die Fenster. Lasse ich einfach vor die Fenster. Und dann wird einfach der ganze Dezember hier schön gemütlich gemacht. Haben schon das ganze Wochenende geschmückt. Und dann wird einfach Internet ausgelassen.
Der ganze Dezember?
Gar nichts mehr, ja.
Ich bewundere deine Idee.
Wird schwer gehen. Ja, die Ambitionen, nicht wahr?
Ja, aber so wirst du sie nicht umsetzen.
Der Gedanke ist schon gut eigentlich.
Der Gedanke ist super und ich kann dir sogar helfen. Ich kann mit 3, 4 Freunden kommen oder nur mit einem, wenn wir schon Oasis nachmachen wollen. Dann sind wir deine Band und wir haben schon einen Namen für uns, Broasis. Ganz klar. Nein, Spaß. Aber die Idee ist echt gut. Einfach mal, hast du echt schon geschmückt oder war das auch nur Ambition?
Kein Witz, Wochenende genutzt mit dem Nachwuchs und hier richtig Kasala gemacht. Und Wenn ich da jetzt mal so ein bisschen cheesy werden darf.
Ja, sehr gerne.
Bei dem, was jetzt wieder im Raum steht, was an Maßnahmen irgendwie passieren könnte, finde ich es eigentlich, ist es doch schon fast sowas wie eine Pflicht zu sagen, okay, es wird vermutlich nicht so viel Umgang geben, aber man kann zumindest die Fenster so schmücken, dass die Leute, die vorbeigehen, ein Lächeln im Gesicht haben. Die Omas und Opas, die Winkefreunde aus dem Januar, wenn die so hier vorbeigehen, ich sage dir, die gucken zumindest mal und dann lächeln sie. So.
Das glaube ich dir hundertprozentig.
Vermutlich, weil sie sagen, mein Gott, wie kann man so schief eine Lichterkette am Fenster aufhängen?
Ach, ist bestimmt ein Moslem, der mitmachen möchte.
Du, wenn du abends durch die Straßen ziehst um 1 Uhr, dann freust du dich doch auch, wenn da mal so ein Blinkefenster ist.
Das habe ich immer schon so gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und wir sagen, da wohnt jemand. Objektbesichtigung lohnt sich.
Wenn du so wie Matthias Reim durch die Straßen bis um Mitternacht ziehst.
Übrigens, kleiner Klugscheißer-Hinweis, hat mein Nachbar mir mal gesagt. Der hat sich beschwert über das Haus gegenüber von uns, weil da hat jemand auch die Fassade geschmückt. Und der hat mir wirklich gesagt, die Fassade zählt nicht zur Mietsache. Das sage ich ihm gleich. Ich so, ist ja gut, entspannen Sie sich. Ich habe damit nichts zu tun. Ich gehe jetzt in die Moschee. Ich habe mit euch, lasst mich in Ruhe.
Ach so, hatte der Angst, dass du Mietminderungen einfordern könntest?
Nee, gar nicht. Wir beide waren draußen, haben uns zufällig gesehen und gegenüber war ein Gebäude, was gar nicht zu uns gehört. Und er hat sich darüber beschwert, dass der Mensch, der da halt wohnt, die zu sehr geschmückt hat. Und dann hat er gesagt, gut, wenn er Bock hat. So. Und dann hat er mir gesagt, nein, die Fassade gehört nicht zur Mietsache.
Aber komisches Gebaren.
Ja, wirklich. Vor allem, warum schreit er mich an? Denkt er, der wohnt mein Bruder oder was? Ich habe keinen blonden Bruder mit Nazi-Tattoos. Nee, da wohnt eine dubiose Figur.
Wirklich?
Nazi-Tattoo ist übertrieben, aber würde mich nicht wundern, wenn er die Hose hochzieht und da ist so ein komisches Kreuz auf der Wade.
So eng wohnt ihr zusammen?
Er fragt sich, ob ich ein verdeckter Ermittler bin und ich frage mich das gleiche bei ihm.
Huiuiui.
Aber wenn er nüchtern ist, grüßt er.
Sehr schön. Ja. Das sind ja interessante Geschichten, die du hier so mal erzählst nebenbei. Was wolltest du? Was wohnen denn noch für auffällig politisch engagierte Menschen in deiner Nachbarschaft?
Ganz unten wohnen 3 in Uniform. Nee, ein Scherz.
Von der Heilsarmee? Von der Heilsarmee.
Nein. Ja, Kunstschnee, vermute ich, bleibt eine Ambition, aber ich bin echt gespannt, ob du es vielleicht schaffst, wenigstens mal eine Woche lang wirklich Internet auszulassen. Zumindest die leider tragischen Nachrichten, die dazugehören, aber man kann auch mal eine Woche sagen, so jetzt, ne, lass mich doch mal bitte kurz in Ruhe.
Wir hatten ja gestern schon gesprochen und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir jetzt einfach an einem Punkt angekommen sind, nicht wir beiden, aber komplett die Diskussionskultur, wo man sich gegenseitig für Beschlüsse der Regierung mehr oder minder verantwortlich macht. Wo der Streit, der muss nicht mehr zwischen den Leuten ausgetragen werden. Es geht darum, dass die Regierung jetzt Verantwortung und Entscheidung trifft.
Ja.
Und das fehlt jetzt gerade aktuell. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Abdel, aber ich habe auch wirklich den Eindruck, dass wir besser daran tun, zu sagen, wir sind jetzt nicht noch die 800. die Leute mit Corona zunölen, sondern wir reduzieren einfach kompakt unsere Einschätzung, unsere Meinung ab sofort in die nicht 90 Corona-Sekunden.
Die nicht 90 Corona-Sekunden. Jetzt. Für mich das Wichtigste, ich halte mich kurz, hört auf, euch anzukacken bitte gegenseitig. Es geht nicht darum, wer ist auf welcher Seite, sondern wirklich die Maßnahmen anschauen, versuchen das Bestmögliche zu machen. Und ich kann echt nicht viel sagen, außer hört auf, euch anzukacken, weil das führt zu nichts. Das macht es alles nur noch schlimmer, leider.
Ja. Krisenstab wird jetzt von der Bundeswehr oder von einem General geführt. Eigentlich die richtige Maßnahme, finde ich.
Was Strategiefähigkeit angeht, im Optimalfall ja.
Auf jeden Fall. Wurde ja schon der Regierung im August im Zusammenhang mit Afghanistan auch schon vorgeworfen, nicht strategiefähig zu sein, schon seit langer Zeit. Mm. Und wenn wir die Leute da rumsitzen haben, warum sollen sie das nicht tun? Ich glaube nicht, dass demnächst irgendwie Panzer durch die Stadt rollen. Deswegen, so wie ich es schon überall gelesen habe, ist totaler Quatsch. Ganz zum Schluss noch, warum wird Lauterbach so lange hingehalten? Soll Lauterbach überhaupt Minister werden? Oder ist er eigentlich nur fürs Fernsehen gut?
Du fragst mich, sind wir noch in 90 Sekunden? Ach du Schande. Also nach meiner Meinung ist die entscheidende Frage, würde er es schaffen, der Gesundheitsminister aller Menschen in Deutschland zu sein? Das ist nämlich die entscheidende Frage. Wenn ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Das muss die SPD entscheiden.
Was entscheidest du?
Ich würde sagen, schwierig. Ich halte mich da raus. Stand jetzt.
Das war's auch schon.
Das war, ich kann mir gerade vor wie eine Quiz-Sendung.
Ja, super, oder? Bring's doch mal auf den Punkt ganz schnell. Ja, bring's doch mal schnell auf den Punkt. So.
Ja.
Oh Leute, ihr habt's geschafft. Und
ja.
Lustigerweise habe ich Hart aber fair gesehen, fand die Sendung super. Wir haben ja Anfang des Jahres gab's da ja von mir die ein oder andere schon etwas Bild, der ein oder andere Bild-TV-Vergleich. Davon möchte ich jetzt aber auch nach der gestrigen Sendung Abstand nehmen. War eine sehr angenehme, ruhige Diskussion. Ich fand's tatsächlich gut.
Oh, okay.
Wirklich.
Weil zum Beispiel, oder ist das jetzt, wird das zu weit führen?
Wird nicht zu weit führen. Es wurde halt nicht rumgeschrien und es wurde dann doch eher faktenbasiert diskutiert. Obwohl jetzt bei dem neuen Virus kannst du ja auch noch gar nicht über Fakten reden.
Das finde ich leider auch ein bisschen komisch. Also sehr, sehr viele Experten, also nicht ich oder du oder irgendeiner in der Kneipe, das ist ja noch eine Sache, aber sehr viele Fachleute fangen Omikron-Interviews an mit, man kann auch nicht so viel sagen, aber wir sagen jetzt trotzdem viel. Genau. Das ist wie nach einem Terroranschlag. Wir wissen noch nicht viel, aber es könnte sein, dass und was bisher über Omikron bekannt ist und das so könnte er heute aussehen. Das finde ich leider...
Gut, wir haben jetzt nicht die 90 Sekunden gemacht, damit wir noch 4 Minuten dran schließen.
Omikron? Ja, das ist schon da wieder.
Nee, yes. Das ist ja gut. Aber hier, neue Regierung. Man kann ja noch gar nicht so richtig viel dazu sagen, ne?
Nicht viel, nur ganz kurz zu deinem Talkshow-Vergleich. Hart aber fair. Lob, nicht Vergleich, Vergleich. Ja. Lob. Ja. Ich habe vor kurzem irgendeine Talkshow, ich weiß nicht welche, da saß Habeck und Röttgen saß da. Und Habeck, da hat man echt gemerkt, der ist sehr angeschlagen von den Verhandlungsgesprächen. Mhm. Weil so wie ich Habeck bisher kenne, unabhängig vom Inhalt, ist er eher besonnen, ruhig und so, ne? Und da hat er wirklich zu Röttgen gesagt, wenn ich ihn nicht falsch verstanden habe.
Ja.
Ah, Herr Röttgen, ich dachte, Sie wollen heute die Hand reichen, jetzt machen Sie einen auf Oppositionsclown.
Ui.
Ja, aber nicht in der Tonlage wie ich, sondern er klang schon leicht aggressiver, wo ich mir dachte, warte mal ganz kurz.
Der Habeck muss jetzt auch mal klare Kante zeigen. Das ist so, der muss jetzt fallen die Masken, jetzt fallen die Masken.
Ja, anscheinend. Geil, das passt sogar zu deiner Frage, er ist ja Regierung, geil.
Ja,
stimmt. Ja. Also Regierung, Stand jetzt, steht noch nicht ganz. Ich bin sehr, sehr, sehr neugierig, wie es wird. Ich habe die Anne-Will-Sendung gesehen, da wirkte Lindner auch komischerweise sehr angeschlagen, hochrot. Der war noch mehr rot als seine Fahne im Hintergrund, die Köln-Fahne. Das war wirklich, er war kurz vorm Explodieren und Baerbock hatte auch nicht ihren besten Tag. Gut, ich hoffe, es liegt nur an den Koalitionsverhandlungen, dass die da wirklich um Ansichten gerungen haben und das kann auch mal müde machen.
Also was mir aufgefallen ist, dass Baerbock noch echt an ihrem Gesichtskarussell arbeiten muss. Also du kannst ja bei Baerbock alles ablesen, was die in dem Moment denkt, wenn ihr was an den Kopf geworfen wird. Das war ja von der Spiegeljournalistin, die den da ja mal kurz in anderthalb Minuten die Leviten gelesen hat. Lindner, klar, stechender Blick. Spahn, komplett gar keine Reaktion. Im Sinne von, was willst du? Ich kann doch nichts dafür. Und Baerbock, da ging alles ab. Da hast du alle, die hätte auch gar nicht mehr antworten müssen. Da war schon alles gesagt. Und das Gleiche ist mir gestern so ein bisschen auch bei Göring-Eckardt aufgefallen, was es sehr amüsant macht, weil irgendjemand macht eine Aussage, Schnitt auf Göring-Eckardt und du hast sogar dann noch die zweite Ebene sofort dazu.
Ja. Und das sind ja Profis.
Also gestern meinte ein Journalist in der Runde bei Hart aber fair, dass Scholz dem Lauterbach verdammt dankbar sein soll, weil er ihm einfach ein ganzes Jahr das Corona-Thema vom Arsch genommen hat. Also der Kanzlerkandidat der SPD musste sich so gut wie nie zu Corona äußern, weil das immer Lauterbach die ganze Zeit gemacht hat.
Ja.
Und er sagte, jetzt müsste er ihm schon allein aus Dankbarkeit den Posten geben. Und dann das Gesicht von Göring-Eckardt. Ich weiß, also ich kann dir auch nicht sagen, was es alles ausgesagt hat, aber im Sinne von sowas spricht man doch nicht aus.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht, also entweder sind sie echt damit überfordert oder aber auch, das kann ich mir leider in heutigen Zeit auch vorstellen, dass sie es auch für ihre Fans machen, egal ob jetzt Baerbock oder irgendwelche anderen Politiker, PolitikerInnen, dass die zeigen wollen, ich unterbreche jetzt nicht, weil die Person redet gerade, aber ich zeige meinen Fans, dass ich diese Ansicht gerade nicht so gut finde mit meinem Blick und mit meiner Mimik. Macht es trotzdem nicht schöner?
Naja, aber das, du weißt ja, dass ich Baerbock nicht fachlich irgendwie in Frage stelle oder so.
Nein.
Aber das ist also wenn man, ich finde, als Politiker musst du ja eigentlich auch an einem Pokertisch mindestens mal 12 Runden bestehen können. Und die gestern, das sah aus, als ob du ihr einfach ins Gulasch gespuckt hättest. Genau dasselbe Gesicht. Und da ist, so kannst du doch, also eigentlich musst du ja dann schon zumindest so einen Grundoptimismus oder Kampf
ja.
ausstrahlen. Aber das war wirklich einfach nur, boah, wie kannst du mir denn in die Suppe spucken?
Ja. Ich finde auch, erstens würde ich gerne Scholz loben, Olaf Scholz, weil die haben ja, als die Koalition.
Der hat gar keine Gesichtskirmes, da hast du recht. Da ist gar keine Gesichtskirmes. Das ist eine Betonplatte.
Ich würde ihn aber aus einem anderen Grund loben.
Ja.
Als die Koalitionsergebnisse präsentiert haben vor ein paar Tagen, dass sie da standen, wo ich kurz dachte, dass Lindner wirklich denkt, er wird der neue Kanzler, als ich seine Rede gehört habe. Zum Glück hat er noch Scholz am Ende gelobt. Mhm. Aber da hat Olaf Scholz, muss ich echt sagen, sich gut gezeigt dafür, dass er jetzt 2 Jahre in irgendeinem Bunker versteckt war. Der hat sich wirklich, der kam raus, ich dachte, wer ist das denn? Ach, der Olaf Scholz. Und der ist wirklich immer gleich. Der hat immer die gleiche Tonlage. Wenn man kein Deutsch kann, würde man nie rauskriegen, wie ernst ist die Lage gerade in Deutschland. Er spricht wirklich immer gleich, egal was passiert.
Ja, so wie der Synchronisator im polnischen Film. Weißt du, der immer so drüber spricht.
Ja,
aber das wird uns noch wahnsinnig machen, glaub mir. Also wenn es Teflon Merkel gab, das ist eine ganz neues Material, was wir jetzt da haben. Irgendwann siehst du nur noch einen Nebel. Du kannst ihn gar nicht mehr greifen, glaube ich. Scholz wirst du nie greifen können. Du greifst immer durch den Nebel durch.
Ja,
so ungreifbar ist der.
Ja, Mann, das wäre eine geile Superhelden-Dings. Der neue Marvel.
Der Nebelminister nach dem Schattenminister nun der Nebelminister.
The Fog.
Kanzler, Entschuldigung. Entschuldigung, Scholz ist, siehst du, schon direkt so aus der Verantwortung runtergefallen.
Ja, apropos Minister, zu deiner Frage nochmal, ohne das Thema X anzusprechen, das wir ja schon durch haben, ob Lauterbach Minister wird oder nicht, also auf der einen Seite muss man sagen, muss er eigentlich Minister werden, weil die SPD hat den Posten und die letzten zwei Jahre hat er sich darüber nur, also er war Ansprechpartner Nummer 1. So, ja. Also wäre es eigentlich folgerichtig, dass er es wird, es sei denn, man sagt, nee, es gibt ja nicht nur Thema X, ein Gesundheitsminister hat ja zig Milliarden Themen. Und da haben wir eine andere, die das besser können. Und halt dich mal zurück und hol dir eine neue Fliege und sei wieder der Alte. Das ist wirklich für mich aktuell die spannendste Personalie. Wer wird das?
Wie wichtig, also gut, Gesundheitsministerium ist nun wirklich ein wichtiges Amt. Auch so ein Probeamt für einen Kanzler eigentlich immer gewesen, habe ich mal gelernt. Deswegen war ja Spahn auch auf dem, oder ja, deswegen ist Spahn ja auch auf dem Posten. Hat jetzt nicht geklappt. War ein guter Test, also ist uns, glaube ich, dann doch einiges gespart geblieben. Aber ich sag's mal so, wird natürlich dann hoffentlich bald nicht mehr so ein relevantes Amt sein.
Ne? Sehr optimistisch.
Ne? Und man muss vielleicht auch mal sagen, die Präsenz, die ein Lauterbach jetzt in der Pandemie hatte bisher, glaube ich, die wird er sich als Minister gar nicht erlauben können.
Ja, das ist sehr guter Punkt.
Und dann wird es ihm vielleicht sogar dann noch irgendwie negativ angerechnet, wenn die Präsenz auf einmal weg ist.
Das kann sein, ich habe dazu keine Meinung, weil genauso gut könnte es sein, dass sie ihn loben und sagen, geil, jetzt wo er einen richtig krassen Posten hat, ist er nur noch am Arbeiten. Und so, er ist jetzt wirklich in seiner Bibliothek und forscht. Blaselt.
Ja, es ist,
oder als Gesundheitsminister muss er ja nicht forschen.
Ja, aber du kannst in der Opposition ja immer glänzen. Du kannst ja immer glänzen, weil du kritisierst und Sachen besser machst oder besser vorschlägst oder besser weißt wie Lauterbach. Aber er wird ja dann auch einfach Fehlentscheidungen mittragen müssen, die andere getroffen haben oder irgendwas falsch gelaufen ist, muss er auf seine Schultern packen und dafür gerade stehen. Und dann wird es, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn du vorher halt immer das Gewissen und der quasi der Kompass der Nation warst in der Pandemie.
Ja.
Gut, aber wir schauen mal. Vielleicht ist ja schon am Donnerstag und das ist auch ein Grund, warum wir nochmal diese 90 Sekunden jetzt nur noch machen. Wir nehmen meistens dienstags auf und die Nachrichten und die Stände von Dienstag sind meistens Donnerstag schon über den Haufen geworfen.
Ja.
Die Ereignisse überschlagen sich. Deswegen vertraut den Nachrichten der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und informiert euch. Und in dem Zusammenhang wollte ich auch noch mal erwähnen, ich habe gestern nach Hart aber fair dann Tagesthemen geguckt und dann ist es mir Sieden halt eingefallen, dass deine Sendung Team Abdel ja lief. Die dritte Folge.
Ja.
Yes, die dritte Folge. Und ich bin natürlich viel zu spät reingekommen, habe aber noch den Talk mit der Hate Speech Expertin, wie heißt sie, Sila Sahebi.
Gilda Sahebi.
Gesehen. Genau. Und das fand ich sehr interessant. Vielleicht willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, was die Frau alles
zusammenfassen. Ach du Schande, wir haben sehr lang geredet. Sie hat auch eine Meinung, die in vielen Punkten auch meiner entspricht. Sie ist auch eher für Deeskalation, ohne die Angreifer irgendwie zu verharmlosen. Also Problem ernst nehmen, anzeigen, aber auch wirklich das Schöne suchen. Auch wenn ich sie jetzt zu verkürzt wiedergebe, aber das habe ich so rausgehört im Gespräch und das fand ich sehr interessant.
Ja, also ich glaube, das wird noch ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema einfach in Zukunft werden. Hate Speech und wie man damit umgeht und vor allem, wie man dagegen angeht. Also es geht ja, also lustigerweise meine Beobachtung, man hat ja so in seiner Community schon bestimmt so 5 bis 10 Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, gegen Hate Speech anzugehen, vor allem auch gegen rechte Speech anzugehen und das in einer argumentativen Art und Weise. Mit dem Ziel, Leute, die vielleicht noch auf der Kippe sind, nochmal umzustimmen. Aber das geht ja jetzt nun auch schon seit 2015 so. Und meine Beobachtung ist, dass eigentlich alle mittlerweile in Sarkasmus umgeschwenkt sind. Also, dass diese freundliche Argumentation überhaupt nicht mehr da ist, sondern dass eigentlich nur noch Sarkasmus herrscht, wenn sie noch drauf reagieren.
Die allermeisten, muss ich dir leider recht geben, ist es echt so, es ist ja oft dieses Lagerdenken leider und es geht gar nicht mehr darum, wie du sie nennst, Leute, die auf der Kippe noch stehen, zu überzeugen, sondern es geht nur darum, denen zu zeigen, dass sie hängen geblieben sind. Und zwar alle Seiten machen sich gegenseitig diesen Vorwurf und es geht gar nicht um Debatte. Das finde ich auch, führt zu nichts. Das ist irgendwie völlig ohne Sinn, leider.
Ja.
Und eine Sache noch, die ich noch loswerden will. Ja, man redet nicht mit Nazis. Das wird auch oft erwähnt. Ja, mit Nazis redet man nicht. Wenn es darum geht, einen Nazi nachzuvollziehen und sagen, komm, erzähl dir doch mal deine schnuckelige Ansicht, dann stimmt der Satz auf jeden Fall, mit Nazis redet man nicht. Aber wenn man Leute überzeugen will, das Nazi-Boot zu verlassen, dann muss man mit ihnen reden. Und da gibt es wirklich zig Ex-Rechtsradikale. Wenn mit denen keiner gesprochen hätte, wären sie immer noch rechtsradikal. Also redet man sehr wohl mit Rechtsradikalen, wenn man hofft und vermutet, sie noch rüberzuziehen Richtung Grundgesetz.
Ja. Solange man nicht noch die ganzen konservativen Leute mit aufs Nazi-Boot rausschmeißt, weil das ist ja auch noch das Problem.
Ja, ja, ja. Nicht jeder Konservative ist rechtsradikal. Also ich bin mir sogar sicher, die allerwenigsten. Also bitte, Leute, bitte. Konservative gehören zu einer Verfassung dazu, zu einer Demokratie auch. Eigentlich eine Binsenweisheit. Aber wir leben in einer Zeit, dass das einzig Positive, dass man wirklich viele Binsenweisheiten nur wiederholen muss. Alle Menschen sind gleich. Rassismus ist scheiße. Zuhören, diskutieren, abwägen.
Und das beste Essen gibt's immer noch in Holland.
Bäm!
Jetzt wirklich mal konsequent zu sein und über was anderes zu reden, als immer nur diese vermaledeite Piep.
Nicht, nicht, nicht. Ernährung.
Abdel. Du bist ein Genießer, du bist ein Mann, der viel gesehen hat in der Welt. Du kennst alle Catering-Services rund um zwischen Schleswig-Holstein und Berchtesgaden. Du hast überall schon gegessen und du bist jemand, der möchte neue Sachen sehen, neue Gerichte ausprobieren. Und da ich ja nun mal hier an der holländischen Grenze wohne und man auch gerne mal rüber in den holländischen Supermarkt fährt und da auch dann die ganzen Erzeugnisse des Nachbarlandes mal einkauft, habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und eine hervorragende Rezepteseite entdeckt auf Instagram. Daily Dutch Lunch heißt sie. Könnt ihr gerne jetzt parallel mal aufmachen.
Darf ich auch?
Wenn ihr nicht im Auto sitzt und fahrt. Ja, bestenfalls wäre das auch gut, wenn du dich beteiligst, ja. Mhm. Ich hatte dir die schon vor ein paar Tagen mal geschickt und vielleicht, weiß ich nicht, hast du irgendwas gefunden, was irgendwie so deinem Geschmack entspricht?
Einiges, ich muss, warte mal ganz kurz, erstmal muss ich sagen, die Seite ist wirklich, die könnte auch Die könnte auch von mir sein, ehrlich gesagt.
Cuisine de la Kühlschrank, natürlich.
Wirklich, das ist echt so, als würde man den Kühlschrank einfach in den Ofen reinschieben. Und alles, was drin ist, wird gekocht. Oh Mann, geil.
Also es gibt Kombinationen, die hat man nicht immer auf dem Teller. Also ich weiß nicht, was dich so angesprochen hat. Ich fand ja diesen Spaghetti-Toast ganz toll.
Fand ich auch
geil. Einfach eine Scheibe Toastbrot, einen klatsch kleingeschnittenen Rest-Bolognese und dazu eine Banane. Warum denn nicht?
Ich muss zugeben, ich hatte da ein bisschen Gänsehaut, weil ja. Spaghetti-Bolognese auf Brot mache ich schon als Kind. Ich habe da mit 15, glaube ich, damit angefangen. Einen Tag später habe ich wirklich Spaghetti in eine Pfanne reingeknallt, mit Soße gemischt schon, warm gemacht. Mhm. Dann mit der Gabel die Pfanne nicht zerkratzt, weil dann gäbe es einen Nackenklatscher von meiner Mutter. Und dann einfach die Spaghetti Bolognese auf Brot drauf und dann gegessen. Aber und es ist sehr lecker, muss ich leider sagen, es ist sehr lecker. Und Brot und mit Nudeln, warum nicht?
Was auch geht, habe ich gerade hier entdeckt, Vollkorn-Baguette.
Ja.
Diese weichen, ne, nicht die knusprigen, sondern die weichen. Und dann einfach mit Käse überbacken, also offen mit Käse überbacken, 4 ganze hartgekochte Eier rein.
Ja.
Und zwei Gurken und eine geschnibbelte Gurke. Perfekt.
Ich finde die Seite leider echt geil, weil das ist so, als würde man sich selber verarschen, aber den Rest der Welt auch, und es schmeckt trotzdem.
Oder zum Frühstück. Sieh das Apfelsaft mit gesnedden plakiert.
Und,
einfach Saft mit geschnittener Banane drin. Lecker. haut mir den Magen durch morgens, ja. Aber ich glaube, Vitamine sind auf jeden Fall im Körper und auch zur Weihnachtszeit gern genommen. Vollkorntoast mit gesalzener Butter und dann einfach 2 Spekulatius drauf. Auch lecker.
Du hast alles schon probiert, bleib mal ruhig.
Alles. Ich habe wirklich tatsächlich schon einiges nachgekocht. Und
nachgekocht darfst du nicht sagen bei den Rezepten. Das ist unverschämt.
Welche feinen Sachen man einfach auch mit Frikandel und Blätterteig machen kann.
Ja.
Ich bin wirklich begeistert.
Ja, da ist wirklich sehr viel Wurst, sehr viel Frikandeln. Und liebe Zuhörer, zieht euch bitte auf der Seite Daily Dutch Lunch das.
Und innen?
Ja, von mir aus gerne auch. Ich kann noch nicht so gut gendern. Aber zieht euch bitte, außerdem bin ich gerade völlig im Gourmet-Modus, zieht euch bitte rein auf Daily Dutch Lunch das aktuellste Rezept. Da weiß man auch nicht genau, wer verarscht hier wen. Einfach Erbsen und dann so eine, was soll das? Ist das eine Falafel oder eine Frikandel?
Ich glaube eine Frikandel, ja.
Ja, das ist wirklich.
Steht auch drunter, die haben ja auch immer schöne Bezeichnungen für ihr Menü.
Pea Stew with Bitterballen bei. Oh, der Kochname steht direkt immer da. Geil.
Bitterballen, ja, Bitterballen ist ein Nationalgericht. Das ist
okay, krass.
Kein Quatsch. Es sind auch nur frittierte Fleisch. Das ist eine, wie sagt man, eine Farce. Ja, eine Farce ist da drin. Eine frittierte Farce. Und wird aber in Holland tatsächlich, wenn du da wirklich Eindruck schinden willst, dann setzt du dich um 17 Uhr in ein Café, bestenfalls irgendwo ans Meer, bestellst dir Bitterballen mit Senf und ein Glas Portwein.
Was für ein Portwein?
Portwein, ich trinke ja nicht, aber das ist das, was die dann quasi als, wo du dich als kulinarischer Kulturexperte outest in Holland. Vielleicht mal als Tipp.
Als Culinarius Karimius.
Na, die Adele Karim mag auch gern mal einen kleinen Bitterballen essen.
So sieht's aus. Nein, aber danke, Lust, die Seite ist echt geil, weil erstens werde ich vieles, ich sag das Wort jetzt leider auch, wenn es nicht passt, nachkochen. Und zweitens weiß ich, dass ich die letzten 20, 30 Jahre gar nicht so falsch unterwegs war.
Ich dachte, du sagst, jetzt weißt du erst, was du die letzten 20, 30 Jahre verpasst hast.
Oh Mann, das ist aber echt lustig.
Daily Dutch Lunch auf Instagram. Ja. Man kann es wirklich nur empfehlen. Es ist eine Offenbarung, auch zur Weihnachtszeit. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die 3 Tage, Heiligabend, 1., 2., 3. Weihnachtstag, irgendwie kulinarisch durchplanen wollt, dort findet ihr Inspiration.
Ja, Mann.
Dort findet ihr wirklich Inspiration.
Ja.
Auch einfach mal die Nudeln von diesen Fertigsuppen vom Chinesen, nicht wahr?
Ja, diese 4-Cent-Nudeln.
Genau. Einfach nur die Nudeln kochen, auf ein Toastbrot drauf und dann einfach noch ein bisschen Sambal Orlek drauf. Lecker.
Und dann 3 Tage zu Hause bleiben, bitte. Oder Toilette mitnehmen.
Ja. Na, es macht satt und ja, Ich glaube, man kann aber auch die Geschmacksnerven so runterdrosseln, dass das alles dann irgendwann völlig okay ist.
Ja, ich werde mich jetzt zwingen, nicht zu oft auf diese Seite zu gehen, weil es wirkt auch nicht so gesund, aber es sieht leider gut aus.
Ja, das Schlimme ist, dass man von den ganzen Leuten, die das postet, eigentlich nie ein Profilbild so richtig sehen kann.
Ne? Ja.
Wo das hinführt, wenn man das über die Weihnachtszeit hinaus dann noch essen würde. Aber im Januar machen wir ein ganz anderes Ding.
Ja, Mann.
So.
Ah, lecker, lecker. Ich gehe gleich direkt zum Kühlschrank. Eigentlich war das sogar schon, wenn man ganz ehrlich ist, Lutz, das Beste der Woche. Aber trotzdem haben wir für das Beste und Schlechteste der Woche eine extra Rubrik. Das nicht Beste und Schlechteste der Woche. Der Marokkaner fängt an, Lutz, würde ich vorschlagen.
Ja, sehr gerne, wie immer.
Ich bin
oder wie meistens.
Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Kim Jong-un nämlich, das ist für mich, ich fange mit dem Schlechtesten der Woche an, deswegen traurig.
Mhm. Gott sei Dank, du sagst Kim Jong-un und ich dachte, boah, das Beste direkt so anfangen.
Hat sich leider entschieden, weil er um seinen, steht im Stern und vielen anderen Medien, er möchte seinen Personenkult weiter vorantreiben und hat deswegen Lederjacken verboten in der Bevölkerung. Wenn jemand Lederjacken tragen darf, dann er. So sieht's aus. Und
ist Chefsache.
Ja, ich habe auch meinen Nordkorea-Urlaub gerade storniert, ehrlich gesagt. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Aber er geht gegen diesen, Zitat, unsauberen Trend vor, dass Menschen den Machthaber imitieren. Das ist schon echt.
Das ist quasi der Hermelinmantel des Nordkoreaners.
Ja.
Die Lederjacke. Oh, ich hab den Artikel nämlich auch gelesen, natürlich. Und begründet wird das damit, dass das wirklich ein Symbol der Macht ist, diesen Mantel zu tragen.
Das ist der ach du Schande.
Ja. Das ist wirklich so, das ist dem Machthaber vorbehalten. Ja. Und weil es halt diesen Personenkult in Nordkorea gibt, das ist ja wirklich Kim Jong-un-Mania mit diesen inszenierten Fans, die da zusammenbrechen und heulen. Und die wollen ihrem Boss dann quasi nacheifern.
Ja.
Und deswegen kam irgendwann die Lederimitate, nicht, dass du Lederimitate tragen würdest, kam in Nordkorea in Mode und deswegen nix da. Das ist ein schmutziger Trend, sagen die.
Ja. Gut, ich weiß auch nicht, wie schlimm es in Nordkorea war. Also wenn jetzt wirklich alle Männer mit Lederjacke rumlaufen und vielleicht sogar ein paar Frauen, die also eine Männerlederjacke, also das wäre dann schon echt zu vieles Guten.
Dabei war es ursprünglich nur der Elite des kommunistischen Staates vorbehalten, also nur die oberen 10.000. Mhm. Die durften das rein, so ein bisschen wie in der SS früher.
Ja.
Bei Nazis waren ja auch diese langen Ledermäntel auch Symbol der Macht.
Ja. Und Kim Jong-un?
Also jetzt nicht wie bei dir, du hast ja nur die halblangen Mäntel, du hast ja nicht die ganz langen.
Ja.
Und die Schwester des Diktators darf auch einen tragen, die hat auch einen.
Ja, sowieso, wenn nicht, also das wäre echt hart, wenn er da auch noch sagt, nee, darfst du nicht.
Und lustigerweise ist das nicht das erste Kleidungsstück, was die verboten haben. Die Schwester hat nämlich auch mal Röhrenjeans verboten, weil das die westliche Dekadenz symbolisiert, Röhrenjeans.
Mm.
Kann ich zustimmen, würde ich zustimmen. Grundsätzlich Röhrenjeans-Verbot, aber westliche Dekadenz ist ja dann sogar noch ein Anreiz zu sagen, nein, da mache ich nicht mit.
Das ist der Hauptgrund quasi, aber Röhrenjeans, für mich, wie gesagt, Männer, Röhrenjeans darf nur Van Damme tragen. Er nennt sie Karottenjeans, ist das gleiche in grün, aber nur Van Damme, bitte.
Karotte ist noch schlimmer. Karotte ist ganz, ganz schlimm. Da ist so dicken Arsch, dickes Becken kaschieren und dann einfach nach unten zulaufen lassen.
Ja,
schwierig, modisch in so eine Ecke gestellt zu werden.
Echt schwierig. Und ich frage mich, was macht man mit den ganzen Designern, die diese Jacken schon hergestellt haben und davon 5000 Stück im Lager jetzt haben?
Ja, ab nach Duisburg damit. Irgendwo bei dir um die Ecke ins Schaufenster, du wirst sie schon alle kaufen, bin ich ziemlich sicher.
Wenn ich alle abnehme, will ich auch Rabatt, dann nehme ich die sogar. Die hat sogar diese fetten Mäntel mit fettem Kragen. Das hat schon wirklich so ein bisschen 1933-Touch.
Mhm. Aber bei dir, selbst die langen Mäntel, also die von der Größe von Kim Jong-un, ich glaube von der Breite her würden sie dir passen.
Ja.
Aber bei dir wären die vermutlich dann eher so Taillenschnitt, ne? So fast bauchfrei.
Lederbolero.
Und die Ärmel dann so schön 80er-Style, einfach nur so bis zum Ellenbogen hochgeschoben.
Ja, ja, ja. Geil.
Nicht schlecht. Aber das war schon schlecht in der Woche, oder?
Ich fand's echt schlecht, ich fand's auch ein bisschen traurig. Jetzt, wenn man darüber redet, hat man ja auch immer wieder neue Argumente. Wie gesagt, wenn jetzt wirklich zu viele mit diesen Dingern rumlaufen, das sieht dann schon nicht gut aus. Ob ich es verbieten würde, nein. Aber aus optischen Gründen könnte ich es dann ein bisschen nachvollziehen, aber machen wir uns nichts vor. Es ist nur die Spitze des Eisbergs bei Herrn Jong-un.
Ja. Ich habe so zwei Sachen, die sich gegenseitig den Rang ablaufen für das Schlechteste der Woche.
Oh.
Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir ja dabei helfen. Das eine ist ein Artikel, der mir gestern wieder durch die Republik gereist und musste natürlich dann wieder über Duisburg hier hinkommen irgendwie. Und ich bin in Duisburg, steig in den Zug ein und gehe so meine Google-Nachrichten nach. Und da springt mich natürlich sehr wahrscheinlich, weil irgendwie die Ortserkennung da gecheckt hat, dass ich jetzt gerade am Duisburger Hauptbahnhof bin, dieser Artikel entgegen. Duisburg ist der hässlichste Bahnhof Deutschlands.
Ja.
Ich dachte immer, es wird an mir liegen oder so, dass ich mittlerweile zu sensibel bin oder zu weich oder so im Alter. Aber der Artikel hat mal zusammengetragen, was im Internet über 800 Google-Rezensionen zum Bahnhof in der Ruhrgebietsstadt. Mal so ein paar Kommentare, damit sich die Leute da so ein Bild vormachen können vom Duisburger Bahnhof.
Ja, bitte.
Hauptbahnhof.
Wir werden dann richtig.
Duisburger Hauptbahnhof. Lost Place, legal und offen zugänglich. Der Bahnhof ist ein Witz, sogar ein ziemlich guter. Es ist dreckig, besteht aus Panzertape. Eigentlich lustig. Manchmal, wenn ich unzufrieden mit dem Aussehen meiner Wohnung bin, stelle ich mich 10 Minuten in den Hauptbahnhof und komme nach Hause und bin einfach froh, dass mein Dach nicht aus Klebeband und Netzen besteht. Das warst du, oder?
Nein, das war ich nicht, aber es stimmt leider. Es ist genau beschrieben.
Das hast du geschrieben.
Mann.
Gäbe es ein Quartettspiel Deutschlands schlimmster Hauptbahnhöfe, dann wäre der Duisburger Hauptbahnhof der Supertrumpf. Und vielleicht noch das Letzte, schon fast kunstkritisch.
Oh.
Ein gelungenes Beispiel für pragmatische Problemlösung in Kombination mit einem Gespür für den zeitgenössischen Kunstbegriff der konkreten Kunst und der Arte Povera. Dem Wartenden wird hier eine großflächige Wandgestaltung präsentiert, dessen Raffinesse und sozialkritischer Aspekt sich erst beim zweiten Blick erschließt. Leider kein Hinweis auf den Künstler. Schade. Dennoch verfällt man leicht dem morbiden Charme des Ortes.
So, ja. Ja, der Hauptbahnhof ist leider wirklich, leider, wirklich. Also so drücken es Hipster aus, die sagen nicht wirklich, sagen wirklich. Ne? Und das ist leider wirklich hässlich. Hat den großen Vorteil, dass sich Menschen, die auf den Zug warten, nie über Verspätungen beschweren, solange der Zug kommt. Sagen die, ja, der Zug ist da, alle rein, Hauptsache weg hier. 100 Minuten nehme ich in Kauf, ich will hier raus. Und diese Netze, die angesprochen wurden, es sind ja wirklich, wenn du auf dem Bahnsteig bist, sind oben Netze durchgehend, damit nichts abfällt und dich trifft.
Ach du heiliger Bimbam.
Ja, wirklich, das ist echt.
Was trifft? Ja. Wird Duisburg noch bombardiert? Was soll er denn da treffen?
Nee, dass der Bahnhof nicht auseinanderfällt. Irgendwas stimmt da nicht.
Ach du heiliger, von wann ist der denn?
Von wann der ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass seit 20 Jahren eine Baustelle angekündigt wird. Na, wir tun was.
Irre.
Wir sind einer von 150 Irre. Bahnhöfen, die gepimpt werden. Wir warten mal. Und das Schlimmste ist, ich glaube, Ruhrgebiet haben eher hässliche Hauptbahnhöfe und Duisburg ist dann quasi ein Höhepunkt. Vor allem der Haupteingang ist so ein Betonklotz, wenn man den sieht, es ist einfach nicht schön. So. Aber dafür haben sie den Platz vor dem Haupteingang vor ein paar Jahren umbenannt. Der heißt jetzt wirklich Portsmouth-Platz. Portsmouth-Platz.
Wie heißt der?
Portsmouth.
Portsmouth?
Ja.
Portsmouth? Portsmouth.
Portsmouth-Platz. Portsmouth. Ja. Ja. Das ist, und was war das Zweite? Du kannst dich entscheiden?
Ja, nee, Duisburg wird natürlich an das wirklich Schlimmste der Woche nicht rankommen. Und du wirst. Also es ist mehr als jetzt Duisburg als Baustelle. Es ist wirklich ein Unfall, der sich jetzt seit mehreren Jahren hinstreckt und jetzt mehr oder minder seinen Höhepunkt gefunden hat. Michael Wendler und Laura Müller sind ab sofort bei OnlyFans.
Ja, Mann.
Und ich wusste nicht, was OnlyFans ist, bis du es mir erklärt hast. Bitte schön, was ist nochmal OnlyFans?
Ich habe es dir erklärt, ich kenne das. Ich dachte, also ob du es glaubst oder nicht, bis gestern dachte ich, OnlyFans ist einfach eine Seite mit Exklusivinhalten für krasse Fans. Aber dass es da um Intimitäten geht, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Aber angeblich zeigt man sich da sehr gerne oben ohne für seine wahren Fans.
und kann richtig abcashen. Kann richtig abcashen. Gibt Schauspieler, die haben, warte mal, die nehmen Monatsbeitrag 20 US-Dollar.
Ja.
Und Bella Thorne ist jetzt hierzulande nicht besonders bekannt. Hat bei Masked Singer mitgemacht in Amerika. Ja. die nimmt einen Monatsbeitrag von 20 Euro und hat nach eigenen Angaben in den ersten 2 Wochen mehr als 2 Millionen Dollar eingenommen.
Ach du Scheiße.
So, jetzt weißt du, und der Witz ist, die nimmt 20 Dollar und die Wendlers, wie sie sich da nennen, nehmen 34,99 Dollar.
Wirklich? Echt jetzt?
Ja, die nehmen viel mehr.
Warte,
ja.
Eine Sekunde bitte. OnlyFans Anmeldebedingungen.
Nicht machen. Nicht machen.
Ein Scherz.
Nein, Update. Nein. Ich hatte auch drüber nachgedacht, weil wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem ganz großen Wurf. Die Klorollen, die gehen hier langsam in die Ziellinie. Da werden Weihnachtsgeschenke von gekauft von dem Reibach. Aber das wäre natürlich für dich die ganz schnelle Nummer, ne?
Wenn die eine 2 Millionen bekommt, Dollar. Und Wendler 34.
Ja, machst du einmal hältst du deinen Poppers in die Kamera und sieht dich die Welt nie wieder. Dann bist du weg mit 20 Millionen.
Aber andere Frage, Wendler, weiß man schon, was er da zeigt? Also zeigt er nur...
Alles, ich habe ganz andere Fragen.
Ah.
Also wenn die jetzt da wirklich Knattervideos einstellen, hört er seine eigene Mucke? Hört er seine eigene Mucke beim Knattern? Das wird mich dann... Und ich sage dir, ja, macht er natürlich. Natürlich macht er das. Also als ich das gestern gesehen habe, habe ich eigentlich gedacht, wir Deutschen sind einfach mal wieder viel zu spießig. Wir haben ganz große Stars hier.
Ja, Mann.
Und wir sehen sie nicht. Wir reduzieren den Wendler auf Verschwörungstheorien. Dabei ist das einfach ein Typ, der massiv abcashen will und alles mitnimmt, was irgendwie geht.
Und gleichzeitig?
Der hält die Angel überall rein und es ist ihm wirklich egal, wie tief man sinken kann.
Ja.
Nur, wir zeigen jetzt mit dem Finger auf den, weil der Pipi-Mann Fotos und Videos mit seiner Tochter, hätte ich beinahe gesagt, mit seiner Freundin hochlädt. Aber in Amerika.
Ja, Mann.
In Amerika wäre das wieder eine ganz andere Nummer und das hatten wir da schon, wenn du dich erinnerst, Pamela Anderson und Tommy Lee, ihr Hochzeitsreisen-Porno-Video, wie das durch die Decke ging. Und genau das sind, der Wendler ist für mich der deutsche Tiger King. Und wir erkennen gar nicht, was wir für große Stars haben. Wir müssen ihn einfach mal würdigen.
Ich bin da genau der gleichen Meinung.
Bitte schön, mach du das.
Also ich würdige ihn schon länger, weil ich bin mir sicher, also ich könnte mit ihm überhaupt nichts anfangen, aber ich bin mir sicher, dass er einfach mal die ganzen Querdenker verarscht und abcasht, wie du schon sagst. Und er ist einer unserer letzten großen Stars nach Til Schweiger.
Einer der letzten großen, komplett schmerzfreien.
Richtig, bin ich ganz sicher. Und ich vermute mal ganz stark, die Videos bei OnlyFans werden nicht so krass, sondern es werden pseudo-intime Einblicke, die es sonst nicht gab. Ich kenne leider seine ganzen Sendungen der letzten Jahre nicht, deswegen weiß ich gar nicht, wie privat seine Einblicke bisher waren. Und diese bisherigen Einblicke...
Ganz diskret. Der hat nie ein Kamerateam bei sich reingelassen. Der hat ja alles unter Verschluss gehalten.
Nee, das ist mir schon klar. Ich bin ja nicht vom Baum runtergefallen gestern. Aber ich weiß nicht, wie...
Entschuldigung.
Ja, ich weiß nur nicht, wie krass diese Einblicke waren, weil die bisherigen Einblicke müssen bei OnlyFans natürlich getoppt werden. Und aber ich vermute trotzdem, dass es nicht ganz FSK 18 wird.
Es wird FSK 18, 100 pro.
Ja, wir haben ein Thema für den Rest des Jahres immerhin.
Boah.
Du musst Lutz aus beruflichen Recherchegründen so einen Account machen.
Boah, nee. Weißt du, sowas, das machen jetzt die jungen Kolleginnen und Kollegen. Das ist jetzt so für deren Seele, damit können die sich belasten.
Ja, ja.
Ich bin die Generation, die Pamela Anderson und Tommy Lee komplett gucken musste. Und die müssen sich jetzt dadurch beißen. Nee. Also Spaß beiseite, es ist halt, mal sehen, was dann noch kommt. Manchmal denkt man so, nee, es geht nicht mehr.
Ja.
Und da kriegt er immer noch irgendwo eine Tür auf und da liegt dann halt ein riesiger Schatz Geld.
Mhm.
Aber er muss dann halt, also es gibt dann nochmal, also Dschungel ist halt nichts Besonderes mehr.
Für ihn auf gar keinen Fall.
Eigentlich müsste es nächstes Jahr, eigentlich müsste es für alle nächstes Jahr OnlyFans TV gehen auf RTL. Das ist, jetzt mal ohne Scheiß, dann der Dschungel ist jetzt wirklich 2000er Jahre und wir sind jetzt 20 Jahre später.
Ich weiß vollkommen, was du meinst.
Geh doch mal mit der Zeit.
Ja.
OnlyFans TV. Jetzt im WDR. Für Dattel Karina.
Unser erster Gast heute Abend, Michael Wendler. Oh, er kommt nackt ins Studio zum Interview. Ist ja beängstigend.
Ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Nee, also von daher kannst du verstehen, warum ich jetzt gleich auf jeden Fall den Kunstschnee bestellen werde und mir die ganzen Fenster zukippen und eigenhändig mein Instagram kaputt schlage.
Mach das.
Weil ja. noch mehr schlechte Nachrichten verträgt diese Weihnachtszeit nicht mehr, auch diese Woche nicht.
Nee, es reicht. Ich hab noch eine Beste der Woche übrigens, mein Bestes der Woche.
Ja.
Und das ist hier in Duisburg, haben wir eine... nicht obdachlose, aber drogensüchtige Frau, die viele kennen, weil in Duisburg gibt es nicht so viele Leute, die in der Innenstadt oder so um Geld fragen. Das sind irgendwie 10 Leute, die sich immer wiederholen und die kennt man einfach so, ne? Und eine von denen habe ich irgendwie ganz lange gar nicht mehr gesehen. Und dann habe ich angefangen, andere zu fragen, die sie auch kennen. Du, diese eine, hat man sie so beschrieben und so. Ich lange nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Ein halbes Jahr nicht mehr. Weiß ich nicht. Vielleicht ausgewandert, vielleicht tot, bla bla bla. Es war klar, sie ist nicht mehr da irgendwie so, ne? Und letztens spricht mich eine Frau an und die war das. Ich habe die locker ein Jahr nicht mehr gesehen. Die spricht mich an.
Okay.
Die Stimme kam mir direkt bekannt vor. Ja. Ich drehe mich sofort um. Ich so, ah, hi, lange nicht gesehen und so, ne? 15 Kilo zugenommen.
Ist das gut oder ist gut, das schlecht?
Entzugsdings.
Okay.
Die war ein halbes Jahr weg vom Fenster. Ich habe nicht gefragt, warum, weshalb, wieso, war es ein Notfall oder so. Aber die war Entzugsklinik. Mhm. Top gepflegt sah die aus, also mindestens 15, vielleicht sogar 20 Kilo zugenommen, weil die war vorher extrem schlank.
Abgemagert.
Ja, und jetzt definitiv, also das war echt krass, das war wirklich ein richtig krass positives Erlebnis.
Sauber, hoffentlich hört die das. Das wäre natürlich, glaube ich, da wird die sich richtig freuen.
Also sie hört's mit allen. Sie hört's von allen, die sie draußen sehen.
Ja.
Ja, und ganz am Ende.
Das ist auch mal schön, finde ich super.
Definitiv. Ja. Und dann, bisher hat sie ja immer gefragt, haben sie vielleicht einen Euro für mich? So immer ganz nett, immer ganz höflich. Nicht nur mich, sondern alle hat sie so gefragt. Und
jetzt hat sie dir einen Zwanni in die Hand gedrückt.
Nein, gar nicht. Rat mal, was sie mich gefragt hat am Ende. Ich bin da gerade ausgestiegen, Duisburg Hauptbahnhof. Die Stimme, ja, bla, süß, dies, das. Und dann fragt sie mich wirklich zum ersten Mal.
Brauchst du einen Kopfhörer?
Nein. Nein, Zitat. Kann ich Ihnen vielleicht mit Ihrem Rollkoffer helfen? Ja, wirklich.
So gebrechlich wirkst du. So gebrechlich wirkst du.
Ich so, nein, sehr nett, vielen Dank. Das kriege ich hin. Die Reifen gehen noch. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao. Und das ist für mich ganz klar das Beste der Woche. Das war wirklich echt krass.
Hervorragend. War ein Gag von ihr, oder was?
Nein, sie wollte mir wirklich helfen mit dem Rollkoffer.
Oh Gott, Abteil, da würde ich mir mal Gedanken machen. Kerl wie ein Baum.
Ja. Oh Mann. Sie wollte einfach nett sein.
Oder sie fühlt sich jetzt so bestärkt durch das neue Leben, dass sie jetzt einfach für sich entschieden hat, sie hat Superkräfte und kann sogar so einem Baum wie dir helfen.
Ja, das kann echt sein. Also sie lief ja letztes Jahr.
Wozu man ihr auch beglückwünschen müsste.
Letztes Jahr im Winter lief sie barfuß rum und war extrem abgemagert.
Okay.
Und jetzt wirklich top gepflegt. Zugenommen, sieht gesund aus und so weiter und so fort. Ich kenne die Akte natürlich nicht und so weiter und so fort. Sie ist jetzt nicht der gesündeste Mensch der Welt. So, das ist ja ein langer Prozess. Mhm. Aber der läuft gerade offensichtlich sowas von nach Plan. Echt krass. Mein Bestes der Woche. Bam.
Boah. Das ist natürlich ganz leicht zu toppen. Und es macht mich total sympathisch, wenn ich jetzt irgendwie mit dem 4-1 gegen Gladbach um die Ecke komme. Oder erzählt, dass ich jetzt endlich die 8 Stunden der Peter Jackson Beatles Doku Get Back gesehen habe.
Ja, ist doch geil.
Aber du hast mich wirklich so inständig drum gebeten, dass ich berichte, dass ich die 8 Stunden mir reinziehe.
Ja, unbedingt.
Und dass ich hier wirklich einen detaillierten Bericht vorlege.
Ich freue mich.
Das Warten hat jetzt wirklich ein Ende. Ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres schon davon berichtet. Und gesagt, wie sehr ich mich doch darauf freue. Was hast du denn mitgekriegt, damit ich jetzt nicht irgendwie umsonst irgendwas erzähle? Oder?
Umsonst nicht. Wir haben ja ganz viele Zuhörer, die das gar nicht wissen alles. Einzige, peinlicherweise, was ich gehört habe, ist, dass es ursprünglich mal als Kinofilm gedacht war. Angeblich. Kannst du dich gerne zusammenschlagen, wenn das nicht stimmt. Und dann hat der Mann gemerkt, Mist, ich habe so viel Recherchematerial. Das ist verschenkt. Vielleicht auch wegen Corona ein bisschen. Kann auch sein. Aber viel mehr weiß ich gar nicht.
Ehrlich gesagt. 8 Stunden. Es sind insgesamt 3 Teile und zusammen eine Spielzeit von 8 Stunden. Also wäre fürs Kino wirklich dann zu schade gewesen, was man da alles hätte wegschmeißen müssen. Es gab ja mal einen Originalfilm, wo angeblich, ich habe einmal gesehen, das war aber auch dann irgendwie alles so komisch. Man hatte da irgendwie gar keinen Bezug mehr zu dem Film, weil das irgendwie alles sehr, sehr traurig wirkte. Okay. Und den Film haben dann auch die verbleibenden Beatles 1900 irgendwann in Mitte der 80er auch dann vom Markt genommen und auch dafür gesorgt, dass der Film vom Markt ist. Ja. Und Peter Jackson musste angeblich halt Paul McCartney auch überreden, dass die dass der Film überhaupt noch mal neu aufgelegt wird. Mhm. Also ich muss direkt vorab sagen, es war halt das letzte Album der Beatles und die hatten noch den Deal, sie mussten noch vertraglich einen Kinofilm abliefern oder beziehungsweise einen alljährlichen Weihnachtsfilm. Das war mehr oder minder Tradition bei der BBC, dass die immer irgendwie noch einen Film dann beisteuerten und mussten innerhalb von 3 Wochen bestenfalls 14 Songs für ein neues Album zusammenstellen. Man hatte sich für eine Doku entschieden, quasi ein Making-of des Albums, war dabei aber dann viel zu ambitioniert, hatte dann eine große Studiohalle gemietet, die relativ kalt war, vom Klang her überhaupt nicht angenehm, hatte alles ausgeleuchtet und die Stimmung war dementsprechend auch miserabel. Man sieht diese 4 Musiker und merkt, außer Ringo haben 3 irgendwie echt ein Problem. Weil George Harrison war da und immer wenn er da war, hatte er 2 Gurus in der Ecke sitzen von Hare Krishna.
Ja.
Wo man auch bei einem anderen Freund sagen würde, ey, ist irgendwas anders bei dem jetzt neuerdings so? Ja, da sitzen jetzt die beiden Typen in der Ecke und keiner weiß auch, es wurde auch nicht von ihm irgendwie groß kommuniziert. Ja, sind Kumpels von mir.
Okay. Ist so ein bisschen wie bei mein neuer Freund mit Ulm.
Ja, genau. Ja, genau so. Gut, John Lennon war... Also man kann es, glaube ich, so ein bisschen nachvollziehen, weißt du, wenn YouTuber, die total mega erfolgreich waren als Teenies, dann auf einmal dem Markt entwachsen sind.
Ja.
Diese Depression, die dann eintreten muss, wenn du in ganz jungen Jahren total nach vorne geschossen bist und dann irgendwie selber merkst, du willst dich davon irgendwie entfernen. Und das war so die Situation. Und John Lennon, glaube ich, war, und das waren ja auch die ersten, darf man nie vergessen, die erste Band, die das alles erlebt hat. Das waren die ersten Erfahrungen, die jemals Musiker gemacht haben in dieser Boyband-Kategorie, sage ich jetzt einfach mal aus Marktwertsicht, Rockband, Boyband, wie auch immer. Und Lennon hat echt Drogen genommen in der Zeit, hat er auch nicht verhehlt, hat auch die ganze Zeit vor der Kamera Andeutungen gemacht, erzählt und so. Und McCartney hat immer mit den Augen gerollt, weil es war... Auch das ist irgendwie nicht mehr vorstellbar, es waren erstmal die 60er Jahre, es waren ganz andere, die waren noch komplett anders konservativ, die Gesellschaft als heute. Und es hat schon ausgereicht, also konntest, glaube ich, 2 Sachen machen, damit du bei allen Konservativen durchgefallen bist, als Prominenter. Das war Drogen nehmen und dich scheiden lassen. Und das hatten alle 4 gemacht.
So. Ja, ach du Schande.
Und waren deswegen
die Outlaws.
Wohlgemerkt, und sie waren dann halt wirklich die Ersten, wo dann auch überhaupt die Welt damit umgehen musste.
Ja.
Und all dieser Druck, der da entstanden ist, den hat man John Lennon da schon angesehen, dennoch absolut brillant mit dem, was er da macht und erzählt und wie er dann versucht, irgendwie eine Situation zu boykottieren, indem er unfassbar gute Limericks einfach nur aufzählt in die Kamera mit glasigen Augen. Und auch glaube ich, wenn diese Doku heute Kinder sehen, dann muss das für die absolute Steinzeit sein, mit den Gerätschaften, mit denen die da arbeiten.
Ah, okay.
Heute hast du ja unendlich viele Spuren, um Musik aufzunehmen. Also früher war es so, da hattest du im Durchschnitt 4 Spuren. Da mussten sich dann die 4 Musiker quasi Gesang und die Instrumente komplett auf diese 4 Spuren dann verteilen. Mehr hattest du nicht. Mhm. Und in der Doku sagen die dann, ja, Entschuldigung, aber die Beach Boys haben 8 Spuren. Wir wollen auch 8 Spuren haben. Und dann sagen die, ja, Moment, aber das sind Amerikaner. Und damit war das Thema durch.
So.
Also auch diese Hierarchie noch zwischen Amerika und Europa auf dem Markt.
Ja, ja, krass. Ja.
Und was halt auch die ganze Zeit mitschwingt, die waren natürlich mega Popstars, aber die waren noch nicht an der Kohle dran. Die haben quasi so ihr Gehalt gehabt, mehr oder minder Ausschüttung. Aber ans richtig, richtig, richtig große Geld sind sie dann nicht gekommen. Noch nicht.
Ja.
Und das schwingt halt immer mit, wo die herkommen. George Harrison kommt in der Doku so ein bisschen wie ein Geizhals auch rüber, als darum geht irgendwie, wo soll dieses letzte Konzert, was die vertraglich vereinbart haben, wo soll das stattfinden? Und da wird halt überlegt, wo kann man es machen? Dann sagen die irgendwie, komm, lass nach Frankreich gehen, auf ein Schiff und dann fangen wir da die Küste runter und filmen die. Und dann sagt George Harrison, nee, geht nicht, weil kann ich gerade nicht einreisen. Oh. Oh, er hat Knoblauch geraucht, meint er noch jemand. Und das war halt auch schon super nervig, weil die einfach ausgelockt waren. Ringo wollte überhaupt nicht reisen. Lennon hatte auf alles Bock. Der Regisseur wollte unbedingt, hatte sich irgendwie in den Kopf gesetzt, dieses Konzert in Libyen in einem Tempel am Meer, Weltwunder Leptis Magna, stattfinden zu lassen. Also eine unglaubliche Kulisse direkt am Meer. Ach, und das hat sie die ganze Zeit. Just imagine, 2000 Arabs and friends of you. Und dann haben die trotzdem, und das finde ich halt schon so an dieser Diskussionskultur, die kenne ich so jetzt nicht unbedingt von Künstlern, da wird ganz schnell was vom Tisch gewischt. Mhm. Da wurden erstmal alle Ideen, die da waren, auch ein bisschen gefüttert. Es sei denn, jemand sagte, nee, ich kann nicht in das Land anreisen, dann hat es nicht viel Sinn gemacht. Und dann haben die tatsächlich überlegt, wie man denn Fans und Freunde irgendwie nach Libyen rüberkriegt. Und dann, ja, boah, wie soll denn das vom Sound her gehen? Und dann diskutieren die halt über Schallisolierung. Plastik wäre ja total geil, würde ja gut funktionieren und so.
Ja, es war eine andere Zeit.
Ja, es war, und da merkst du es halt. Also die ganzen Charaktere, finde ich, wirkt keiner irgendwie altbacken von denen. Alle sehr, sehr frisch und nachvollziehbar. Weil die aber auch sehr, sehr auf der einen Seite natürlich vom Krieg geprägte Kinder waren, ne? Aber auf der anderen Seite sehr, sehr modern, allein, dass die Frauen halt mehr oder minder die ganze Zeit dann schon dabei waren. Also es war schon so ein Familiending, merkst du, dass dann auch mal ein Kind mitgebracht worden ist, oder von Lennon saß halt die ganze Zeit Yoko Ono da, aber dann war auch Linda Eastman da. Das war schon sehr, sehr modern von der Denke her. Mhm. Ne? Aber vielleicht noch mal so als Gedanke, weil jetzt auch überall durch die Presse geistert, Yoko Ono, das wäre ja immer ein ganz schlimmes Gerücht gewesen, die wäre ja gar nicht so schlimm und wäre gar nicht für den Split der Beatles verantwortlich gewesen. Man darf ja nicht vergessen, sie besitzt ja die Rechte an John Lennon, die Bildrechte. Und natürlich hat sie auch ein Interesse daran, dass da vielleicht jetzt auch mal, bevor jetzt alle so langsam aus dem Leben scheiden, dass das Buch halt dann doch ein bisschen mal gerade gezogen wird.
Ja, ja, ja.
Egal wie es war. Ne? Weil es ist für mich, ich sage mir einfach, weil ich dem Ganzen so demütig gegenüberstehe, für mich ist es, ich bin künstlerisch, intellektuell überhaupt nicht so weit, um das zu verstehen, was diese Frau da gemacht hat. Also es hatte viel mit Urschreitherapie zu tun.
Ja, okay, ich hatte auch null Ahnung.
Hat sie halt auch in meinem Studio gemacht. Aber man merkt, dass McCartney da schon Bock drauf hatte und hat dann einfach ein bisschen Musik mitgemacht.
Ja, ja.
Ja.
Ach, der Paul.
Ja. Ja, es wird da schon die Geschichte wird da, glaube ich, noch ein bisschen glatt gezogen. Und es gibt auch keinen wirklichen Ausrasterstreit, weil ich mir vorstellen kann, dass es die auch ganz sicher gegeben haben. Die wurden vermutlich dann schon in 70er Jahren rausgeschnitten, schon weggeworfen.
In 8 Stunden nicht ein einziger Streit, und das soll sich lohnen jetzt, oder was?
Ein bisschen Streit ist schon, aber so wie man sich halt schon streit, so die Streitkultur, die wir jetzt mittlerweile alle kennen hier.
Ah, okay. Sie waren ihrer Zeit voraus.
So. Ja. Nee, trotzdem ist es alles eine sehr kultivierte Streitkultur.
Ja, kurze Frage von mir als Laie. Ich bin ja Beatles-Laie, gebe ich ganz offen zu. Ist diese Doku auch für mich gedacht? Oder sollte ich mich schon vorher andere Dokus erstmal reinziehen?
Und für dich, jetzt hier spricht natürlich ein Fan, aber für dich als Künstler ist es hochinteressant.
Ah, okay.
Weil du siehst diesen Arbeitsprozess innerhalb von 3 Wochen 14 Bits, wie ihr jungen Stand-Up-Comedian sagt.
Ich sag Nummer.
Ja, Nummern. 14 Nummern halt in 3 Wochen unter Zeitdruck hinzubekommen.
Ja.
Und ich fand's halt auch so interessant zu sehen, mit was für sehr durchschnittlichen Bruchstück-Ideen, die zum Teil dann dahin kamen und was die dann über immer wiederholtes Spielen und Probieren und gemeinsam dran rumtüfteln dann wirklich für wirklich sehr coole Nummern gekriegt haben. Einfach, dass man sich selber nicht so entmutigen lässt, so schnell eine Idee fallen zu lassen, sondern einfach vielleicht öfters mal dran rumschrauben sollte.
Ja, ne? Unbedingt. Also ich.
Nur die Zeit gibt's auch bei uns jetzt in der Fernsehproduktion gibt's die Zeit jetzt nicht wirklich, so oft dran rumzuschrauben und so. Das muss dann halt der dritte Wurf muss dann schon sitzen. Ne? Das ist ja der große Unterschied.
Er muss nicht sitzen, aber der dritte Wurf wird ausgestrahlt.
Und so war es aber bei der Platte auch. Nur die. Ach so, und für dich auch interessant, genau das, was du auch die ganze Zeit jetzt während der Pandemie berichtest, dieses nicht im Training sein, zu auftreten, spielen, Spielfreude entwickeln, die eigene Angst irgendwie überwinden, die man eigentlich nur verliert, wenn man oft genug spielt.
Ja.
Ne? Und genau das beschäftigt die ganze Zeit da. Die sind nicht eingespielt zusammen, die müssen total schwierige, komplexe Stücke 15 Mal hintereinander spielen und sagen auch, ey, das ist physisch, ist das anstrengend, einfach dann irgendwie ganz laut gesungene Nummern oder Sachen, wo du echt viel rumklimpern musst oder am Schlag. Da kommen die halt auch an ihre Grenzen und diese mehr, dass dieser Auftritt letztendlich oben auf dem Dach vom Apple-Gebäude, also von ihrer Plattenfirma, dass das so eine Message war von wegen so jetzt Aufruhr und wir wollen einfach mal ein Happening machen und gucken, was passiert. Nee, die hatten einfach Schiss vor Publikum aufzutreten. Die haben das da, sehr interessant in der Doku, dass die McCartney auch sagte, ey, wie peinlich wäre, also jetzt sinngemäß, wie peinlich wäre es halt auch, wenn man dann so overacted. Und er tendiert ja auch dazu, vor allem auch damals noch im jungen Alter. Ja. Und man merkt sie halt auch immer wieder. Und da hatten die vor sich selber halt echt Schiss. Die hatten Bock aufzutreten, aber nochmal dies vor dem Publikum und so.
Ja.
Ist echt schon schwierig. Naja, aber dies, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe hier noch 30.000 Sachen stehen. Da kann man wirklich, muss ich mal mit jemand anders drüber reden oder so. Aber es sind halt wirklich krasse Persönlichkeiten, auch wenn du dieses ganze Ding, was danach noch kam, George Harrison, der einen Kehlkopfkrebs hatte in 90ern, den besiegt hatte und dann 99 werden die von irgendeinem Irren in ihrer total abgeschirmten Villa von einem Typen im Schlaf überrascht und der sticht auf den Brustkorb ein. Und George Harrison und seine Frau überwältigen den noch und der Typ muss wohl auch ärztlich behandelt werden. Und dann habe ich im Buch gelesen, da wurde George Harrison auf die Liege gelegt und er hatte irgendwie mitbekommen, dass einer der Sanitäter irgendwie gerade erst angefangen hatte, da zu arbeiten. Und Harrison hat ihn dann gefragt, und das bezeugen Menschen, and how was your first day so far? Weil er selber wohl sehr lustig fand, dass der erste Tag von dem Typen irgendwie ist, einen abgestochenen Beetle aus der Wohnung zu holen.
Ja, hart leider, aber auch sehr lustig.
Ja, aber diesen Wahnsinn, dass irgendwelche Leute sich berufen fühlen, aufgrund von einer inneren Stimme Beetle abzumurksen, das war ja, das schwang ja die ganze Zeit mit, diese Todesangst einfach.
Ja.
Die sie seit den 60ern hatten. Also die haben sich natürlich da auch mit Aussagen in die Nesseln gesetzt, wo die Südstaaten noch nicht bereit waren für.
You're not ready.
Ach so, und wo wir eben von dem Drogenkonsum sprachen, McCartney hatte da keinen Bock drüber, einfach zu reden, weil er in einem Interview mal zugegeben hatte, LSD genommen zu haben und dann schon die Hölle losbrach.
Ja.
Und es gibt eine Nixon-Doku auf Netflix. Und Nixon hatte ja Kontakt mit Elvis. Elvis war irgendwie Fan von irgendwie, genau, der hat sich in jedem Bundesstaat, wo er war, hat er sich irgendwo bei einem Sheriff so einen Stern geholt.
Ja.
Ne? Weil er wollte irgendwie dann auch von der Behörde von Nixon so einen Stern haben. Und Nixon war Elvis-Fan und hat ihn eingeladen und hat ihn dann irgendwie so zum Ehrenmitglied gemacht. Und dann hat Elvis gedacht, okay, ich muss ihm trotzdem ein paar Informationen geben. Und er hat ihm gesagt, pass mal auf diese scheiß Beatles auf, die nehmen richtig hart Drogen und die wollen Amerika unterwandern. Okay. Und McCartney sagt, er hätte die Doku vor 2 Jahren gesehen. Was ist los?
Mist. Wurde gewarnt.
Ja. Und nein, und es war tatsächlich so, dass die in den 70ern richtig hart gefilzt wurden. Also wirklich richtig hart. Und Lennon hatte halt richtig Stress mit dem CIA und FBI. Er wollte unbedingt die Green Card und die wollten ihn, weil er Friedensaktivist war, halt überhaupt nicht im Land haben. Also es war für den auch lebensgefährlich, allein vom CIA aus.
Das ist aber irgendwie lustig.
So ein, ja, aber lustig, aber auch vielleicht interessant, wenn man jetzt mal so heute sieht, welches Risiko gehen Prominente ein, wenn sie sich auflehnen, vermeintlich auflehnen.
Das Lustige ist, dass die Amis sagen, Friedensaktivisten, die wollen wir nicht. Komm lieber mit der Knarre, dann gerne, aber so auf keinen Fall.
Ja, nee, passt ja überhaupt nicht zu uns. Gut, das noch am Rande. Ich möchte noch eine Prognose abgeben. Ich glaube, der Star dieser Doku, der heimliche Star, wird der Tourmanager Mel Evans sein.
Mhm.
Ein riesengroßer Typ, stell dir vor, Bjarne Mädel mit 1,95 und einer Brille. So musst du dir vorstellen. Der halt unfassbar viel Spaß an seinem Job hat. Was man wirklich sieht, also diese Glückseligkeit, die Menschen, die da drumherum arbeiten, es sind eigentlich auch nur Männer, die da drumherum arbeiten, aber diese Fanbegeisterung, die du jedem ansiehst, und egal wer der Tourmanager, der musste die Texte mitschreiben, wenn die gerade sich Text überlegt haben, saß er halt daneben, hat die immer mitgeschrieben, damit sie es dann sauber hatten und so, was für ein Luxus eigentlich, musste Tee haben, dann hatten sie die Idee für einen Song, sollte ein Amboss drin sein und sagten, kannst du bitte bis morgen Amboss besorgen, Peter Jackson hat die Szene halt super eingefangen. Alle gehen aus dem Studio raus und dieser Tourmanager steht immer noch da und fasst sich so, du siehst richtig, er grübelt, wo kriege ich denn jetzt einen Amboss her?
Ach du Scheiße.
Schnitt. Und dann der Song, siehst aber peng, peng, wie der Amboss dann gespielt wird. Und er spielt auch auf der Platte den Amboss und hat immer wieder mal so ein paar kleine Einsätze bei Songs, wenn irgendwie Geräusche gebraucht werden oder jemand was reinrufen muss, da ist er immer dabei.
Ja.
Hat aber leider auch für die auch die Drogen wohl irgendwie an den Start gebracht und hatte dann leider in den 70er Jahren, ist er wohl auch in ziemlich großen Drogenproblemen, konfrontiert, hat er sich mit einem sehr großen Drogenproblem konfrontiert gesehen und man vermutet, dass er dann auch nachdem diese ganzen 60er Jahre vorbei waren, halt mit den Beatles irgendwie zu arbeiten, dass der da auch in eine Depression gefallen ist und wurde dann unter Drogen in seiner Wohnung von der Polizei erschossen. Die haben die Tür aufgemacht und er hatte eine Pistole in der Hand und haben sie ihn halt erschossen. Ja, ist halt irgendwie trotz alledem um die Band drumherum ist halt auch ganz, ganz viel, ganz, ganz harte Geschichten, was man so irgendwie so positiv wie die immer rüberkommen und lustig, da ist halt auch sehr, sehr viel Tragik mit im Spiel. Also Tod zieht sich komplett durch die ganzen Biografien mit den Müttern, die früh gestorben sind und so weiter und so fort. Ja, also ich kann nur empfehlen, also man muss schon dranbleiben, glaube ich. Für jemand, der jetzt nicht Fan ist, 8 Stunden kann man sich schön einteilen. Aber es lohnt sich, egal, glaube ich, aus welcher Kunst man kommt, wenn man irgendwas abliefern muss, ist das schon sehr interessant, alles zu sehen. Und auch Konfliktbewältigung, nicht wahr? Nicht? Achso, wie fandst du die deutsche Sequenz, die sie gemacht haben?
Ich fand die super. Die sehr, sehr lustig.
Schau, mach, schau. Geschäftsführer, sagen. Ja, aber das war tatsächlich dann das Bild von den Deutschen, ne? In den 60ern. Da war, der Krieg war gerade mal 20 Jahre her, ne? Ja. Und da hatten die noch alle irgendwie diesen Nazi-Slang, den sie dann danach gemacht haben.
Richtig.
Und jetzt so, mittlerweile steht McCartney auf der Bühne und sagt so, in der Schule musste ich, Jakob, der Paul, war einer der frechsten Vögel, die ich je gesehen habe. So, weißt du, so Kinderlieder.
Ja. Er ist mit Deutschland mitgewachsen.
Ja, natürlich. Na gut. Ja, wie gesagt, ich könnte jetzt noch stundenlang weitererzählen, aber man muss es selber gucken und es gibt, glaube ich, echt sau viel zu entdecken. Auch so, wurde nie thematisiert, als letztes noch.
Ja.
So verdecktes Sponsoring kann man sich ja eigentlich auch gar nicht so vorstellen, eigentlich in den 60ern, dass es das schon gegeben hat. Aber ich ich hatte, wie gesagt, diese ersten Sequenzen in diesem Studio, also in dieser Halle mit den verschiedenen Farben an den Wänden. Und da habe ich irgendwann gedacht, was ist das denn überall? So Weingläser, bauchige Weingläser mit einer gelben Flüssigkeit, die wie Fanta aussah. Ne? Und dann aber auch noch Blumen auf dem Tisch mit, noch Vasen auf dem Tisch mit gelben Blumen. Also hat sich da wirklich jemand aus der Regie richtig schöne Sachen überlegt. Aber ich habe direkt gedacht, was soll das? Das sieht aus wie Fanta. Das kann nur Fanta sein. Und dann gehen die irgendwann, weil sie keinen Bock mehr auf diese, oder besser gesagt, George Harrison keinen Bock mehr auf diese große Halle hat, gehen sie dann in richtige Studiostimmung, wird besser. Und es sind ganz viele Einstellungen, wo immer eine Flasche mit rot-weißen Karos drauf zu sehen ist. Und so sah früher Coca-Cola aus. Also die haben ganz viel schon Product Placement drin gehabt. So. Und ich frage mich auch, ob das überhaupt jemand wusste.
Gute Frage.
So wirklich.
So bewusst. Wird es im Film angesprochen?
Ich habe es nicht bemerkt. Kann mir aber in den 8 Stunden auch mal entgangen sein.
Ja. Vielleicht bist du der Erste, der diesen Verdacht äußert.
Down. Boah, ich sehe schon, wie der Rolling Stone aufmacht.
Ja.
Bei nicht wurde es aufgedeckt. Peter Jackson, mir ist es nie aufgefallen, ich habe mich das nie gefragt.
Nein. Und ganz unten, hinten im Bild versteckt, war eine Holland-Instagram-Seite zu sehen. Nein.
Ja. Aber ich habe mit vielen Freundinnen und Freunden gesprochen und die sagen alle, diese Doku kommt genau zur richtigen Zeit. Jetzt, wo es schon wieder dunkel ist und die Gesamtsituation, nicht wahr? Wir wollten ja nicht mehr drüber sprechen, wir hatten ja unsere 90 Sekunden. Mhm. Da kommt, glaube ich, so ein dann am Ende doch sehr positives Ding, kommt genau zur richtigen Zeit.
Erstens, das ist sehr schön.
Einfach der positive Grundgedanke, trotz alledem, den diese Band gelebt hat, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt erstens und natürlich die 8 Stunden, die muss man auch irgendwann mal haben und die hat man bald wahrscheinlich auf jeden Fall.
Die hat man auf jeden Fall jetzt. Na ja, schön. Hat's dir Spaß gemacht, mein Lieber?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin echt neugierig geworden. Mhm. Ich werde 100%ig die erste Folge schauen. Bald, wenn es ruhiger wird. Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Und dann vermute ich mal, dass ich den Rest auch gucke. Aber garantiert die erste erstmal.
Übrigens diese Pappgeschichte, ne? Die hätten die Doku auch schön gucken können da. Da wäre auch super gewesen. Da hätten die 8 Stunden mal eben weggehabt.
Ja.
Und die da festsaßen. Aber das ist übrigens auch eine geile Ausgangsstory für einen Horrorfilm eigentlich, ne?
Ja, definitiv.
Hätte auch anders ausgehen können da.
Hätte anders ausgehen können. Oder, Vorsicht, wir wollten über das Thema nicht mehr reden. Aber die bleiben da 2 Wochen drin, kommen raus, die ganze Menschheit verschwunden.
Boah, das stell dir vor, das wäre...
Alle an Corona verendet.
Oh, ja, das da hier genauso. 20 Days, wie heißt der, ne? Ja.
Ja, und nur
28 Days later.
Richtig. Und nur die beiden überleben, also die 60 oder wie viel auch immer das waren, überleben. Ja. Und müssen halt... die Leute sind nicht verendet, sondern die Leute sind eingesperrt von Omikron. Oder wie der Süße heißt. Mhm. Und die müssen dann alle befreien. So. Das Buch steht.
Oder du hast so einen Deutschen da drin, der dann sagt so, ja Leute, nach 8 Stunden, wir müssen jetzt mal wieder testen, ne?
Wer weiß.
Ja. Na gut. Liebe Leute, wir machen uns jetzt einen schönen, kuscheligen Dezember zusammen, oder?
Unbedingt.
Abdel?
Ja klar. Aber eine Frage habe ich noch, Lutz.
Jawohl.
Ist Dortmund nach dem nächsten Spieltag Erster, ja oder nein? Borussia Dortmund spielt zu Hause gegen Bayern München. Wenn sie gewinnen, sind sie Gruppenerster, Tabellenerster.
Wenn. Ohne Haaland ist da leider nichts zu machen.
Der hat gespielt im letzten Spiel. Eingewechselt, 72., 81. getroffen, irgendwie sowas.
Nur halt komplett, du brauchst halt Haaland komplett.
Ja.
Von vorne
Ich vermute leider auch, dass Bayern gewinnen wird, unabhängig davon, ob ich jetzt für Bayern oder Dortmund bin. Ich entscheide das immer während des Spiels, wer mir sympathischer ist, wer im Rahmen seiner Möglichkeiten mehr gibt. Aber die letzten Jahre habe ich so gefühlt den Eindruck, dass in wichtigen Spielen Dortmund gegen Bayern dann doch da war. So, deswegen vermute ich wohl, dass sie gewinnen werden, 1-0.
Meinst du, Lewandowski hat vielleicht eine Depression, jetzt wo er gegen Messi verloren hat?
Gegen Messi.
Bei Baldor.
Haben schon viele verloren.
Ja.
Da kann man auch mal verlieren.
Aber meinst du, das kann Lewandowski mittlerweile akzeptieren?
Ich hoffe ja. Vielleicht wird und wenn nicht, wieder sagen, so Leute, jetzt zeige ich der ganzen Welt, dass ich es doch kann, weil Messi schmiert ja in Paris gerade mehr oder weniger ab. Im letzten Spiel 3 Assists beim 3-1, okay, alles schön. Aber Frankreich-Liga, machen wir uns nichts vor, ist so ein bisschen Bezirksliga-Level.
Ja.
Die unteren Mannschaften zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Und Bielefeld, Köln ist ja eigentlich das Topspiel.
Eigentlich ja. Ich wollte jetzt nicht mit dem Topspiel anfangen. Ich sag mal so, du als Köln-Fan glaubst, dass Köln gewinnen wird, aber ich sag mal so, ne, die Arminia, ne, das ist eine Heimmacht, mein Freund. Mhm. Wir haben sogar die Römer verjagt, so sieht's aus.
Boi. Habt ihr Publikum? Habt ihr Publikum?
Stand jetzt ungewiss. Im letzten Spiel hatten wir Publikum, aber im letzten Spiel hatten wir auch 1200 Leute im Stadion geimpft, im Mittelkreis.
Ja, gut, der FC hat jetzt natürlich massiv breiten Rücken, ne, nach dem Ding. Also das ist schon, da ist gegebenenfalls, könnte jetzt so eine Tür auf sein, dass die einfach jetzt denken, sie können alles schaffen, was sie möchten, weil der Trainer ihnen das beigebracht hat.
Ja.
Bielefeld, ich habe jetzt immer nur die Zusammenfassung gesehen und weiß, dass sie unentschieden gespielt haben, einmal gewonnen. Also die letzten drei Spiele, ist alles dabei, glaube ich, gewesen. Ne?
Ja, ja, gegen Bayern nur 1-0 verloren, aber sehr glücklich.
Ja, genau.
Es waren irgendwie 500-1 Torschüsse, glaube ich. Und den einen hat Bayern dann gemacht.
Ja, ja, ich bin gespannt.
Ich auch.
Ja, ich wollte noch eine Sache, wo du, glaube ich, sehr lachen wirst. Ich hatte ja eben gesagt, dass Harrison so ein bisschen kniesig rüberkommt, also geizig.
Mhm.
Weil als sie überlegen, wie das letzte Konzert aussieht, schlägt doch einer so eine Charity-Aktion vor. Das ist schon hart, wo die an irgendwie so runterstufen von mir. Was mit einem Krankenhaus? Also nichts Ernstes, nur so Bein gebrochen. So, also sagt dazu der Manager, es ist wirklich so richtig ekelhafter Talk. Oh, das ist wirklich ekelhaft. Ja, 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 ja. Und du siehst halt nur die Augen so von Len, wie der auch denkt, das passiert jetzt gerade nicht wirklich.
Nee, hart.
Und dann irgendwie sagst du, ja, aber irgendein Waisenhaus oder so. Und dann auch noch, irgendeine Charity, eine Charity. Und dann sagt Harrison so, well, you know, charity starts at home.
Ach du Schande, so, ich beruhige mich jetzt mal wieder.
In diesem Sinne, Leute, denkt dran. Nein. Ja. Wenn ihr uns eine Freude machen wollt und sagt, charity starts at home. Aus dem Munde eines Multimillionärs, der es ja nicht wusste zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Wenn ihr uns eine Freude machen wollt, und die soll nicht pekuniär sein, Abdel, worüber würdest du dich richtig freuen als?
Also ich freue mich über alle, die unseren Podcast hören, über alle Menschen, die cool bleiben. Und ja, hier, folgt uns, kommentiert, wenn euch die Folgen gefallen habt.
Ja, kommentiert bei Apple. Da freuen wir uns sehr drüber. Das hilft uns auch massiv.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Wenn ihr da viele Sterne verteilt. Gebt euch einen Ruck, es ist Weihnachten. Das hier war kostenlos das ganze Jahr lang. Und es wird auch weiterhin kostenlos bleiben, meine Damen und Herren. Nur, wenn Sie kommentieren.
Was?
Sollte ich so, wurde mir so reingereicht.
Sehr gut.
Ja, nee. Macht was und vor allem natürlich gönnt euch gutes Daily Dutch Lunch, aber denkt auch an Mandarinchen.
Ja, Mann.
Bio-Mandarinchen, gut für die Haut, Abdel. Das brauchst auch du. Du bist jetzt auch in den 40ern. Viele Vitamine, schützt die Organe, schützt vor Fettleber, macht sogar gute Laune und beruhigt. Einfach mal so ein Netz Mandarinchen essen.
Und riecht leider wunderschön.
Die ganze Wohnung kannst du damit einschmieren. Ja. Ich nehme auch immer so eine Schale und dann so über die Tapete. Und dann so mit dem Kopf anlehnen und denken, ist jetzt schon weit.
Ja, Mann, sehr gut.
Ja, streitet euch nicht, lasst euch nicht vom Hass übermannen, um es mal mit Yoda zu sagen. Bleibt entspannt, ist Weihnachtszeit.
Ja, Mann, sehr gut. Bleibt nett zueinander, darum geht's. Und lasst euch nicht verarschen, das ist immer das Wichtigste im Leben.
So sieht's aus. Wir lassen uns auch nicht verarschen. Ne? Ja. Sind wir zu viert. Sind wir schon mal zu viert. So, wie immer in der Technik und derjenige, der unsere Stimmen immer als allererster säubern und auf schön tun muss, Till Wollenweber, vielen, vielen Dank.
Nee.
Unsere nächste Folge gibt's schon wieder in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an allen bekannten Podcast-Ausgabestellen. Wir bedanken uns, ich bedanke mich und sage Tschüss. Und wie Abdel Karim sagen würde,
Ciao di Wowie, thank you.
Nicht. Oh, Dirty Maggie May.